Hallo und guten Abend, liebe Hörer von Radio Lora. Herzlich willkommen zur Juni-Sendung des Tauschring München. Unsere Themen sind heute unter anderem das bedingungslose Grundeinkommen und der Warentausch bzw. Verschenkmärkte. Zu Gast sind Johannes Ponader, Peter Uthes und Andreas Artmann. Durch die Sendung führen Dorina, Lutz und Sabine.
Kommen wir nun direkt zu unserem ersten Thema, dem bedingungslosen Grundeinkommen. Davon hat inzwischen sicher jeder schon gehört. Wobei Grundeinkommen nicht gleich Grundeinkommen ist. Gemeinsam haben die meisten Modelle nur eins. Jeder Bürger soll regelmäßig eine Summe ausgezahlt bekommen, bedingungslos ohne Bedürftigkeitsprüfung. Der Zwang zur Arbeit würde abgeschafft. Darüber hinaus entfielen die Eingriffe in die Privatsphäre durch kontrollierende Behörden, wie das zum Beispiel bei Hartz IV der Fall ist. Es gibt zwei verschiedene Modelle. Das Schweizer Modell ist ein humanistisches Modell des Grundeinkommens. Die Schweizer werden am 5. Juni darüber abstimmen, ob dieses Modell eingeführt werden soll. Über die Höhe wird ausdrücklich noch nicht abgestimmt, das soll später entschieden werden. Die Initiatoren gehen aber davon aus, dass das Grundeinkommen in der Schweiz ca. 2.500 Franken im Monat beträgt. Für erwachsene Erwerbstätige, Kinder und Rentner werden weniger erhalten. Nun sind die Initiatoren überzeugt, dass die allermeisten dennoch weiterarbeiten würden, und zwar unbeschwerter und produktiver als zuvor, dass sie nicht mehr fürchten müssen, mit dem Job ihre Grundlage zu verlieren, ihre Existenzgrundlage. Das Modell in Finnland, was in Finnland angedacht, ist ein neoliberales Modell. Finnland diskutiert die Auszahlung der Summe von 800 Euro. Das würde in Deutschland einer Kaufkraft von 664 Euro entsprechen. Im Gegenzug sollen in Finnland aber alle Sozialleistungen wegfallen. Die Regierung in Finnland will damit erreichen, dass der Anreiz steigt, schlecht bezahlte Jobs anzunehmen, also sie will den Niedriglohnsektor ausgebaut haben. Darüber hinaus soll die staatliche Sozialversicherung radikal verschlankt werden. Wenn man diese beiden Modelle auf Deutschland umrechnet, würden nach dem Schweizer Modell in Deutschland die Erwachsenen 1.500 Euro bekommen. Diese 1.500 Euro würde jeder zwischen 16 und 65 Jahren erhalten. Kinder und Rentner erhalten jeweils die Hälfte, im Schweizer Modell also 750 Euro, im finnischen Modell 332 Euro, umgerechnet auf Deutschland. Johannes Ponader aus Berlin, der früher in München gewohnt hat und immer noch zum Tauschring München gehört, war einer der ersten Initiatoren des bedingungslosen Grundeinkommens in München. In einer Sendung zum bedingungslosen Grundeinkommen im Jahr 2010 fragte Peter Uthes ihn, wie weit es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist, wann das eingeführt wird. Wir hören jetzt gleich die Antwort und können dann später im Interview fragen, was daraus geworden ist.
Und wie lange wollen wir noch warten, bis es passiert, Johannes?
Ja, ich will nicht mehr warten.
Du möchtest nicht mehr warten?
Nein, ich will nicht mehr warten. Ich möchte Grundeinkommen noch dieses Jahr.
Dieses Jahr noch?
Ja, klar.
Okay, und du meinst, das könnten wir einfach so machen?
Ja, natürlich. Was soll uns denn hindern?
Hallo, Johannes.
Ja, hier ist der Lutz. Grüß dich, Johannes. Wir hatten ja damals zusammen diesen Kongress zum bedingungslosen Grundeinkommen in München zusammen organisiert.
Ja, ich erinnere mich gut.
Das war eine tolle Sache mit viel Energie und Eigendynamik, die ja auch wirklich erfolgsversprechend und aktuell klang. Jetzt höre ich, dass du immer noch mit dem Grundeinkommen zu tun hast und würde gerne wissen, was hat sich denn seitdem getan? Wie ist da die ganze Entwicklung zu sehen? Wie bewertest du das im Inland und im Ausland? Also ich sehe jetzt, in Finnland tut sich ein bisschen was, in der Schweiz, in Brasilien, vor diesem Hintergrund.
Ja, es tut sich enorm viel, würde ich sagen. Also vor 2-3 Jahren, wenn ich irgendwie jemand anderem aus der Grundeinkommensszene, einer Aktivistin oder einem Aktivisten erzählt hätte, was jetzt gerade sich bewegt, ich glaube, die hätten mich alle unglaublich angeguckt und den Kopf geschüttelt. Du hast schon erwähnt, natürlich die Projekte, die Modellversuche in Finnland, in den Niederlanden, ganz neu jetzt geplant, eins in Kenia, eine Stadt in der Schweiz, ich glaube Lausanne hat gerade ein Modellprojekt beschlossen. Ganz wichtig natürlich in der Schweiz die Volksabstimmung jetzt Anfang nächsten Monats. In einer guten Woche findet die statt. Da sind wir natürlich hoch gespannt. Und auch die Stimmung in der Bevölkerung hat sich ja massiv gedreht. Also die Berichterstattung in den Medien ist ganz viel sachlicher geworden. Es wird ganz ernsthaft diskutiert, was für Wirkungen ein Grundeinkommen hat. Das wird seriös und sachlich hin und her bewegtes Thema. Und in der Bevölkerung gibt es immer mehr Umfragen. Anfang des Jahres war die erste jetzt von einer europaweite gleich durch die Bank weg Zustimmungsraten über 50% für die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens in der Bevölkerung messen. Und das sind natürlich Entwicklungen, das hätten wir uns nicht träumen lassen zu der Zeit des Kongresses oder auch vor 2-3 Jahren.
Siehst du eine Chance, das durchzusetzen in der Politik? Ich glaube, du bist ja selber in Berlin aktiv. Welche Kontaktflächen hat man da oder hast du dort zur Politik? Und siehst du da, dass das Wurzeln schlägt, dass das irgendwann mal mehrheitsfähig wird im Parlament?
Also ich glaube ganz stark, dass die Politik, die Institutionen, die Gewerkschaften, die Sozialverbände das Thema in kürzester Zeit aufnehmen. Aus der Wirtschaft kommen ja schon starke Signale. Ich erinnere nur an den Telekom-Chef, an den SAP-Vorstand, die sich jetzt beides für Grundeinkommen ausgesprochen haben. In den USA entsteht eine breite Szene weltweit. In Davos auf dem Weltwirtschaftsgipfel war das ein herrschendes Thema jetzt vor wenigen Wochen. Was mich persönlich angeht, bin überhaupt nicht an dem Punkt, etwas durchzusetzen, sondern ich bin ja gerade in der Kampagne Mein Grundeinkommen, darüber werden wir bestimmt gleich noch sprechen. Unser Ziel ist es einfach, das Thema zu bewegen mit den Menschen auf der Straße, die im Internet die Kampagne finden, das Thema Grundeinkommen hin und her zu bewegen, die Geschichten zu erzählen und dass es dann die Institutionen und dass es in den Institutionen andere Menschen durchsetzen, in den Parteien Mitglieder durchsetzen, dass es zum Programm wird, in den Gewerkschaften Basismitglieder fordern, dass sich die Gewerkschaften damit beschäftigen. Das ist für mich dann fast ein Selbstläufer, da werde ich gar nicht die Finger ranrühren.
Okay, das macht Sinn. Kann das sein, dass diese ganzen Synergien, die man jetzt sieht, oder diese vielen Baustellen, die zum gleichen Thema jetzt aufpoppen, auch damit zu tun haben, dass einfach die Zeit reif ist für diese Innovation?
Ich würde absolut sagen, die Zeit ist reif. Die Folgen der Automatisierung sind immer deutlicher zu sehen. Diese Lüge, dass Vollbeschäftigung ein sinnvolles Ziel ist, ich will noch gar nicht in Frage stellen, dass es möglich ist. Sicherlich ist es immer möglich, so viel unsinnige Arbeit zu erfinden, bis alle beschäftigt sind. Aber dass es überhaupt sinnvoll ist, diese Lüge ist immer weniger haltbar. Und die Freude, dass Automatisierung uns ein besseres Leben verschafft, sofern wir es uns dann gelingt, diesen Reichtum, der daraus entsteht, auch fair zu verteilen, das setzt sich immer mehr durch. Und eine sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit, diesen Reichtum durch die Automatisierung, durch die Erfindungen von so vielen, vielen Menschen sinnvoll zu verteilen, ist eben das Grundeinkommen. Und das verstehen inzwischen nicht nur die Menschen, die unter dem permanenten Druck am Arbeitsplatz, in den Unternehmen, in den Fabriken, in den Handwerksbetrieben, in den Gastronomien leiden, sondern das verstehen immer mehr auch die Menschen, die vom Kapitalismus sehr stark profitieren, die Unternehmen führen, die irgendwo mit Kapital investiert sind in Unternehmen, dass eigentlich Automatisierung und Effizienzgewinne was Wunderbares sind, wenn wir dabei alle fair sinnvoll absichern. Und das ist mit dem Grundeinkommen sehr, sehr schön möglich.
Ein sehr schöner Grundgedanke, gefällt mir gut. Ist da eine Verkopplung zu spüren oder zu sehen für dich zwischen dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen einerseits und Geldreform, also ich sage jetzt mal Schwundgeld oder Niedrigzinspolitik der Zentralbank oder Verstaatlichung der Federal Reserve und solche Themen? Gibt es da Zusammenhänge? Wird das in hohen Kreisen ganzheitlich diskutiert oder sind das zwei vollkommen getrennte Themen?
Du sagst gerade in hohen Kreisen, mich interessiert erstmal natürlich, was an der Basis diskutiert wird. Und ich würde sagen, die Verknüpfung ist nicht zwingend, aber sie ist durchaus möglich und kann auch sehr sinnvoll sein. Ich war jetzt am letzten Wochenende erst in Hamburg bei einer Konferenz. Da hat sich die Nachhaltigkeitsbewegung, die Degrowth-Bewegung getroffen mit der Grundeinkommensszene und hat zusammen im Open-Space-Format Schnittstellen rausgearbeitet. Es war hochinspirierend. Direkt am Tag drauf war ich dann in Witten beim Geldgipfel der GLS-Bank, wo vor allem so Ideen wie die Vollgeld-Idee, die Monetative von Professor Huber, die solidarische Ökonomie. Direkt danach war ich in Witten beim Geldgipfel der GLS-Bank, wo so Ideen wie die Monetative, also die Vollgeld-Idee von Professor Huber und dem Kreis, Christian Felber war da mit der Gemeinwohlökonomie. Diese Dinge werden sehr intensiv diskutiert und ich glaube, da gibt es sehr viel sinnvolle Verknüpfungen, weil natürlich Fairness, ein fairer Umgang unter uns Menschen und ein fairer Umgang mit der Ökologie, mit der Natur Hand in Hand gehen sollten. Und weil der Kapitalismus natürlich beide gefährdet, das Wohlergehen der Menschen als auch der Natur. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch das Flussmittel unseres Kapitalismus, das Geld, angucken und überlegen, was wir da verbessern können.
Ja, danke. Das beantwortet meine Frage eigentlich positiv, wenn auch auf deine eigene Weise. Finde ich sehr interessant, dass diese Kreise jetzt monetative und so weiter, dass die sich mit den Themen auseinandersetzen und sich da andocken. Das ist sehr hoffnungsvoll.
Du sagtest eben, du warst in der Schweiz und hast von dieser Schweizer BGE-Initiative was mitbekommen. Erzählst du uns was darüber?
Du meinst jetzt die Volksabstimmung, die du gerade
sagst. Die Volksabstimmung, also soweit ich gehört habe, soll die ja nicht über die Höhe abstimmen, sondern überhaupt nur über die Einführung erstmal.
Richtig, das ist ja auch der wichtige Schritt. Die gesellschaftliche Entscheidung, wollen wir Grundeinkommen? Wollen wir das Prinzip, dass eine soziale Absicherung bedingungslos gewährt wird, also ohne, dass wir daran irgendwelche Vorstellungen verknüpfen, was eine gute Mittelverwendung ist, welche Pflichten, welche Forderungen dann im Gegenzug zu erfüllen sind. Und diese Vorstellung einer bedingungslosen Grundabsicherung, die ist erstmal unabhängig von der Höhe. Die Höhe spielt nur insoweit eine Rolle, als natürlich, wenn das zu niedrig ist, wenn ich davon nicht leben kann, dann trotzdem natürlich eine Bedingung mitschwingt, weil ich dann natürlich immer noch Geld dazu verdienen kann und das macht mich dann schon wieder, das nimmt diesen Charme raus, den Grundeinkommen ja hat, indem es mir die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen. Deswegen haben die Schweizer Aktivistinnen und Aktivisten, denke ich, sehr klug darauf verzichtet, eine konkrete Zahl in ihre Initiative zu schreiben, zumal ja auch in der Verfassung, die ja über viele Jahre Gültigkeit hat, eine Zahl je nach kurzer Zeit wieder Marginalie wäre. Das ist ja, Wirtschaft ist ja was Dynamisches und entwickelt sich. Trotzdem haben sie ja reingeschrieben, dass diese Grundeinkommen ein würdevolles Leben und Teilhabe an der Gesellschaft möglich macht. Und das ist ja schon sehr viel. Also das bedeutet ja schon auf jeden Fall, dass es mehr sein muss als Wasser und Brot.
Das stimmt, ja. Kann ich nachvollziehen. Und ich finde es auch klug, dass man im ersten Schritt nicht die Höhe des Grundeinkommens zur Debatte macht, weil das eben auch Widerstände weckt und vielleicht auch Bedenken weckt dagegen. Ist nicht in der Tat eine Abwägung zu treffen, wenn man jetzt die Höhe festlegen wollte von dem Grundeinkommen zwischen dem, was gut ist für den, der es empfängt, und andererseits, was gut ist für den gesamten Markt. Die Gehälter, die gezahlt werden und die Leistungen, die dafür gefordert werden, sind ja auch eine Art Zwangsmechanismus, der das ganze Rad der Wirtschaft am Drehen hält. Und man muss ja befürchten, wenn das zu üppig ausfällt, das Grundeinkommen, dass dieses Rad deutlich langsamer dreht, weil die Leute eben, wie du sagst, die Freiheit haben, Nein zu sagen und bestimmte Arbeiten eben auch keinen Arbeitnehmer mehr finden. Wie siehst du das oder wie würdest du damit umgehen mit der Thematik?
Ja, das sind die spannenden Fragen. Deswegen freue ich mich ja so über die Modellprojekte, die jetzt in verschiedenen Ländern starten. Und nicht zuletzt deswegen haben wir ja auch die Kampagne Mein Grundeinkommen gestartet, wo man sich bewerben kann, ein Grundeinkommen, das einfach crowdgefundet ist, also von der Vielzahl von Menschen gesponsert ist, für ein Jahr zu gewinnen. Weil wir das alle ja noch nicht wissen, wie wird sich eine Grundeinkommensgesellschaft verändern? Was macht es mit mir, wenn ich plötzlich Grundeinkommen habe? Falle ich da erstmal in ein Loch? Überfordert mich diese Freiheit? Muss ich mich daran erstmal gewöhnen? Dauert es eine Weile, bis ich dann den Sinn finde in dem, was ich tun möchte, wenn ich so frei bin? Oder ändert sich vielleicht gar nicht so viel? Macht es was mit uns, wenn wir wissen, alle um mich rum haben Grundeinkommen und sind nicht mehr erpressbar? Kann ich dann vielleicht auch freier und offener mit meinen Mitmenschen umgehen? Das sind Dinge, die wir, glaube ich, nur erahnen können, die wir erforschen können. Ich freue mich, dass es da jetzt viel mehr Forschung dazu gibt. Aber wo wir letztlich, glaube ich, auch ein kleines Stück weit dann ins Wasser springen müssen und dann erst feststellen können, wie kalt oder wie warm das ist.
Das ist richtig. Das ist jetzt die Ebene Modellprojekt. Und es gibt ja noch was anderes, was man experimentieren kann. Nämlich, wenn man ein Grundeinkommen einführt, nehmen wir mal an, in der Schweiz kommt jetzt diese Volksabstimmung durch. Dann ist ja die Frage, in welchen Stufen führt man es ein und in welchen Stufen führt man andere Leistungen zurück, Sozialleistungen, die bisher an Bedingungen geknüpft waren oder an Bedürftigkeit geknüpft waren. Und wie verschränkt sich das Ganze? Das ist ja auch ein Feld, wo man im Vorhinein wahrscheinlich nicht ermessen kann, wie das alles funktioniert oder wo da auch vielleicht die Probleme sind. Das muss man vielleicht stufenweise und probierend einführen, statt in einem Guss, in einem Rutsch und als fertigen Entwurf.
Ja, ich glaube, das kann sehr sinnvoll sein, das stufenweise zu machen. Was mir wichtig ist, ist natürlich, dass wenn das stufenweise gemacht wird, dass bestehende Sozialleistungen erst dann abgebaut werden, wenn die vom Grundeinkommen vollständig umfasst sind. und dass man nicht ein kleines Teil, partielles, also teilweises Grundeinkommen von ein paar hundert Euro dazu benutzt, um eine sehr viel höhere, heute bestehende soziale Absicherung einfach kahlschlagmäßig zu beerdigen.
Ja, ganz genau. Das ist der Bedenkenpunkt. Den haben ja viele, die darüber diskutieren. Und deswegen findet man an der Basis immer wieder diese Forderung, einen bestimmten Mindestwert zu erreichen. Also 1500 Euro ist so eine beliebte Zahl. Und das.
Da würde ich für ein bisschen Mut plädieren, auch innerhalb der Grundeinkommensszene. Ich glaube schon, dass wir eine vitale und aktive Zivilgesellschaft haben, vor allem auch hier in Deutschland, die das nicht mit sich machen lassen würde. Und ich glaube, dass inzwischen, also viele haben ja gesagt, ist ganz gut, dass das Grundeinkommen noch nicht kommt, dann haben wir noch mehr Zeit, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich glaube, inzwischen haben genug Menschen das Grundeinkommen so gut verstanden, dass da dann schon entsprechende Empörung und Protest kommen würde. Und bis wir dann wirklich eine politische Mehrheit fürs Grundeinkommen haben, glaube ich, wird die Mehrheit auch tragfähig sein, dass es hoch genug sein wird. Da mache ich mir nicht so viel Sorgen.
Okay.
Gibt es überhaupt schon eine Lobby in der Politik dafür? Also ich meine jetzt im Parlament oder bei den Parteien?
Naja, es gibt einzelne Nischenparteien, die dafür sind. Die einzigen, die derzeit in Landesparlamenten zumindest sind, sind die Piraten, soweit ich weiß. Die haben allerdings jetzt politisch auf Bundesebene keine Bedeutung im Moment. Es gibt allerdings in allen Parteien, vor allem vorneweg bei der Linken und bei den Grünen, sehr starke parteiinterne Lobbys, wo es eine Frage der Zeit ist, bis sie sich parteiintern durchsetzen. Auch in der CDU, CSU gab es ja entsprechende Lobbys, die jetzt heute ein bisschen, vor allem seit dem Skiunfall von Althaus, etwas ruhiger geworden sind. In den Gewerkschaften gibt es sehr starke Lobbys, in den Sozialverbänden gibt es Lobbys, die aber alle noch nicht die Mehrheitsmeinung beeinflussen derzeit, also noch nicht Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Ich glaube aber, das wird eine Frage der Zeit und könnte mir vorstellen, dass es dann dieser Paradigmenwechsel, es ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel von einer an Bedingungen geknüpften sozialen Absicherung zu einer bedingungslosen sozialen Absicherung, dass der ähnlich überraschend dann kommen wird, wie damals, als der Atomausstieg beschlossen wurde. Und dass es dann, wenn wir so eine Mehrheit dafür haben, plötzlich auch sehr schnell gehen kann.
Habt ihr eine ungefähre zeitliche Vorstellung, wie lange das noch dauern kann?
Ach, es tut mir ein bisschen schwer. Im Vorgespräch hast du mich zitiert mit einer Prognose 2010, dass es noch in dem Jahr kommt. Mit Prognosen, ich hoffe, dass in 2-3 Jahren wir zumindest eine ganz intensive Debatte in Deutschland haben und dass es dann greifbare Konzepte gibt, auch in den Parteien, sodass es dann umgesetzt werden kann, wenn es Mehrheiten dafür gibt.
Vielleicht geht es bei uns schneller, wenn wir erstmal, dem das in der Schweiz eingeführt wurde, die Wirkung da sehen.
Also vielleicht zu der Schweiz ist ganz wichtig zu sagen, es wäre schon sehr erstaunlich, wenn tatsächlich eine Mehrheit jetzt das Grundeinkommen erreicht wird. Es wäre ein massiver Erfolg, wenn irgendwie über 20% fürs Grundeinkommen stimmen. Auch das wäre vor einem Jahr noch nicht denkbar gewesen. Und jeder Prozentpunkt über 20% ist ein Riesengewinn. Manche Errungenschaften der Schweiz, wie zum Beispiel die heutige Sozialversicherung, auf die Schweiz sehr stolz ist, die sogenannte AHV, Alters- und Hinterbliebenenversorgung, hat 3 Volksabstimmungen gebraucht und wurde 2-mal abgelehnt, bis sie angenommen wurde und ist heute aus dem Schweizer Sozialsystem nicht mehr wegzudenken. Insofern muss man die Schweizer Volksabstimmung als den ersten großen Meilenstein in einer weltweiten Debatte sehen. Oder wie Daniel Haney kürzlich sagte, die Volksabstimmung in der Schweiz ist der Trailer zum großen Grundeinkommensfilm. Und wie bei jedem Trailer steht am Ende die Worte Coming Soon.
Sehr schön. Gibt es makroökonomische Entwicklungen oder Risiken, die das Ganze noch stoppen und verhindern können, selbst wenn die Zeit für diese Idee gekommen ist? Ich denke da zum Beispiel an den Zusammenbruch ganzer Währungssysteme, an gewisse wirtschaftliche Schwierigkeiten, die aufdämmern. Das Handelsvolumen im Fernhandel ist sehr stark gesunken. Man weiß nicht, was da jetzt kommt, aber irgendetwas Dunkles kommt da hochgekrochen. Gibt es Risikofaktoren, die dann die Finanzierbarkeit so eines Grundeinkommens gefährden, aus deiner Sicht?
Naja, wenn natürlich die Menschen, die heute in Verantwortung für unser Währungs- und Wirtschaftssystem sind, die Nerven verlieren und nicht mehr klug steuern. Momentan tun sie das aus meiner Sicht, gerade mit der Niedrigzinsphase, die jetzt seit längerer Zeit eingeleitet ist. Hat eine stabilisierende Wirkung.
Ja.
Wenn dann weniger klug gehandelt würde und wir veritable Wirtschaftskrisen kriegen, noch stärkere Zusammenbrüche von ganzen großen Wirtschaftsräumen, als wir das so in kleineren Flächen bisher schon erlebt haben, das ist natürlich eine Gefährdung, weil in einem öigen und stürmischen Umfeld werden solche Innovationen einfach vermutlich nicht eingeführt. Da setzt man eher auf sichere und bewährte Konzepte. Ich sehe fast andersrum Chancen, also zum Beispiel das oftmals manchmal kurz angerissene, dann schnell wieder wegdiskutierte Hubschraubergeld ist ja eine ganz spannende Einrichtung, wo mehrfach jetzt schon festgestellt wurde, dieses ständige Quantitative Easing, also dass die Banken mehr und mehr Gelder zur Verfügung gestellt bekommen, führt einfach nicht zu dem erwünschten Effekt. Das Geld kommt nicht in den Geldbeuteln der Menschen an, es landet nicht im Konsum, sondern es bleibt im Finanzkreislauf stecken. Es führt nicht zu Kreditvergaben, die dann am Schluss bei den Menschen ankommen. Und dann wird immer wieder vorgeschlagen, lasst uns doch lieber wie mit dem Hubschrauber einfach Geld bei der Bevölkerung ausschütten. Also jeder bekommt eine fixe Überweisung von ein paar hundert bis ein paar tausend Euro einmalig. Das ist ein ganz spannendes Konzept, weil es natürlich Elemente eines bedingungslosen Grundeinkommens hat. Denn es ist eine bedingungslose Zahlung, auch wenn es in dem Konzept erstmal nur einmalig ist.
Ich glaube, diese Idee kommt, glaube ich, von dem Bernanke. Ne? Der hat das zum ersten Mal im Munde geführt.
Ach, die Idee ist uralt. Die ist in den USA vor vielen, vielen Jahrzehnten auch schon diskutiert worden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die auch auf John Maynard Keynes mal zurückging. Das weiß ich gerade nicht genau. Die Idee ist schon sehr häufig gekommen. Was spannend ist, ist, dass man an der Diskussion sehen kann, wie das aufbricht, wie es immer mehr Menschen sich trauen, so etwas Innovatives und Offenes, so etwas Freies zu denken. Und andere aber dann wieder sofort empört sagen, das geht nicht und das dürfen wir nicht machen. Wir können doch nicht den Menschen einfach so Geld schenken und in die Hand drücken. Bei Banken geht das erstaunlicherweise ganz einfach. Und wie man so merkt, durch die Zwischentöne in der Debatte eigentlich, wie langsam die Geister und die Köpfe sich daran gewöhnen, auch mal das Unmögliche zu denken und dann vielleicht auch mal das Undenkbare zu tun.
Da hast du wirklich recht, ja.
Vielleicht hat der Lutz noch eine Frage.
Ja, eher abschließende Worte. Ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken für dieses Interview. Ich finde, auch. Das ist fast druckreif oder wirklich druckreif, was du dort formuliert hast. Und ich finde es toll, was du dir da alles für Gedanken schon zu gemacht hast und für Aktivitäten reinsteckst, weil das eine der Großinnovationen ist, die wirklich das gesamte gesellschaftliche Leben verändern. Und wir können einfach gar nicht genug Aktivisten haben in dem Bereich. Das ist einfach nötig. Eine Innovation, die so nötig ist wie fast sonst gar nichts.
Ja, und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit.
Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in einem Jahr wieder sprechen. Wir haben jetzt gerade das 42. Grundeinkommen verlost und wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr die 100 noch voll kriegen. Und dann haben wir einige Geschichten, über die wir auch sehr, sehr gerne mal miteinander sprechen können. Was Menschen wirklich tun, wenn für ihr Einkommen gesorgt wird.
Das hört sich gut an.
Ja,
also,
da
freue ich mich da drauf.
Da warten wir vielleicht nicht mal ein ganzes Jahr. Ich danke dir und alles Gute.
Ciao.
Ciao. Tschüss. Die BGE-Initiative hat eine Umfrage gestartet, jetzt in jüngster Zeit, und die Zustimmungsrate lag bei 73%, die Zustimmung für die Einführung des BGE, also höher als in der Schweiz, da war die letzte Umfrage bei 60%. Die BGE-Initiative wird das Ergebnis am 8. Juni bei einer Pressekonferenz bekannt geben.
For someone with a mind to stop. stand up for the right of living kind. Right of living kind. Would it be you walking by my side? Would it be you going for the ride? Would it be you with that humble and shy voice speaking to my heart?
Ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist der Warentausch. Dazu hat Andreas Artmann in seinem Tauschmagazin Nummer 23 einen wunderbaren Artikel recherchiert, mit Hilfe von mehreren Tauschringen. Diesen Artikel liest uns jetzt Sabine Hübner vor.
Andreas Artmann, Dorothee Kerstins und Dorina Schlupper haben sich bei unterschiedlichen Tauschringen von Ost bis West umgehört und nachgefragt, wie Warentausch organisiert wird, nach welchem Grundprinzip die Preise verhandelt werden, welche Argumente pro und contra Warentausch genannt werden. Was spricht für den Warentausch? Sabine Hübner vom Letztauschring München findet Warentausch positiv. Zitat: Man sammelt Talente auf sein Zeitkonto. Zitat Ende. Ihr Münchner Tauschkollege Michael Amberger findet, Zitat: Warentausch im lokalen Tauschring ist dem in Online-Tauschbörsen überlegen, weil Versandkosten entfallen, man die Ware optisch und haptisch begutachten kann, sich über sie austauschen kann. Zitat Ende. So wie auf einem Flohmarkt. Mit dem großen Vorteil, dass man nicht auf einen Flohmarkttermin warten muss und die Waren genau dann anfragen kann, wenn man sie braucht. Von den Tauschringen Markgräfler Land, Freising und Freiburg kamen ebenfalls positive Bewertungen für den Warentausch. Dafür spreche ganz klar das Bestreben, Brauchbares weiterzuverwenden, wegzukommen von der Wegwerfgesellschaft und dem ständigen Konsum, auch Umweltschutzgründe. Dr. Astrid Hacker vom Letz in München nennt konkrete Beispiele. Der schöne und gut erhaltene Winterdaunenmantel, für den sie selbst keine Verwendung mehr hatte, fand eine glückliche neue Besitzerin beim Textiltauschnachmittag. Das kunstvoll gearbeitete Cloisonné-Ei, das in ihrer Wohnung unbeachtet verstaubte, fand eine Liebhaberin. Zitat: Es wegzuwerfen hätte mich beschämt, weil ich das Kunsthandwerk sehr wertschätze. Mich macht es immer unglücklich, etwas, was noch gut ist, einfach wegzuwerfen. Zitat Ende. Dinge, die für einen selbst überflüssig geworden sind, können für einen anderen einen großen Wert darstellen. Einige Gedanken dazu von Dr. Astrid Hacker vom Letztauschring München. In jedem Ding stecken so viele Werte. Die Baumwolle musste wachsen und hat dafür viel Wasser gebraucht. Dafür ist der Aralsee kleiner geworden und versalzt zunehmend, weil die beiden Zuflüsse für die Baumwollplantagen abgeleitet wurden. Die Baumwolle musste gepflückt und gekämmt und weiterverarbeitet werden. Die Gänse mussten wachsen, geschlachtet und gerupft werden, um an ihre Daunen zu kommen. Die Baumwolle musste mit einer petrochemischen Kunstfaser gemischt werden, die wiederum auch erstmal hergestellt werden musste. Dazu bohrte man Löcher in die Erdkruste, um an Ölfelder zu gelangen. Das Öl wurde raffiniert, um irgendwann als Plastikfaser zu enden. Und wenn der Stoff nun gefärbt ist und für die Verarbeitung vorliegt, haben an einem Mantel viele Schneider gearbeitet, um daraus ein so wunderbar wärmendes Kleidungsstück zu machen. Das hat mutmaßlich irgendwo in Asien stattgefunden und der Mantel hat noch eine tausende Kilometer lange Reise hinter sich bringen müssen, um mich für einige Winter zu wärmen. Wenn man sich das alles vor Augen führt, wirft man bald gar nichts mehr weg. Aber das geht nicht. Wir wachsen zu, wir müllen zu, wir haben viel zu viele Dinge, die wir nicht oder nur vorübergehend brauchen. Dann sind die Dinge aber noch nicht verbraucht und reif für den Müll. Deshalb bemühen wir uns, Kontakt miteinander herzustellen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Das macht Spaß und ist sehr prosozial. Der Meinung ist auch Volker Thielmann vom Gib und Nimm Büdinger Land. Zitat: Wir entwickeln einen bewussteren Umgang mit den uns umgebenden Dingen. Zitat Ende. Für Tobias Vogler vom Tauschring Elbtal ist der Warentausch eine wichtige Säule des Tauschringlebens. Einen großen Vorteil sieht er in der recht einfachen Möglichkeit des Tauschens ohne zu viel Nähe bzw. Social Pressure und damit auch gut für Neumitglieder, die dadurch schnell ins Tauschen kommen und Kontakte knüpfen. Dies bestätigen auch die Erfahrungen beim Tauschring Lovi aus Münster. Wer zu den monatlichen Treffen Bücher, CDs, selbstgebackene Plätzchen oder die Tupperbox mitbringt und danach nicht nur gute Gespräche geführt hat, sondern auch die ersten Talente auf seinem Buchungskonto, hat ein Erfolgserlebnis und kommt umso lieber wieder. Kann denn bei so viel guten Argumenten für den schonenden Umgang mit Ressourcen überhaupt etwas gegen den Warentausch sprechen? Was spricht gegen den Warentausch? Dagmar Kapell findet ganz generell den Warentausch gerade bei selbstgefertigten Sachen wie Honig oder Marmelade sehr interessant. Aber sie hat auch Negativbeispiele parat. Etwa die Geschichte von dem selbstgemachten Likör, der später im Keller des TR-Mitglieds explodiert ist. In einem solchen Fall gibt es keine Haftung und keine Regressansprüche. Auch defekte Elektrogeräte können gefährlich werden. Alle sind sich einig, Warentausch ist Vertrauenssache. Und das Vertrauen ist umso größer, je besser man sich kennt. Problematisch findet Dagmar Kapell den Warentausch, wenn es dabei um eine verdeckte Euro-Konvertierung geht. Gekaufte Waren können als Möglichkeit benutzt werden, um an billige Talente zu kommen, wenn zum Beispiel ein Verein Kinogutscheine kauft und gegen Talente abgibt, um das Gemeinschaftskonto aufzufüllen. In einigen Tauschringen wird der Warentausch eher geduldet als gefördert. Ulrich Scharloff vom Tauschring Hannover schreibt uns, Zitat, Warentausch hat sich bei uns so ergeben. Wir lassen das auch zu, betonen allerdings immer, dass es sich besser um einen Dienstleistungstausch handeln sollte. Zitat Ende. Alle sind sich einig, wenn es darum geht, ökologisch zu denken und zu handeln. Aber manche Tauschringe setzen konsequent auf das Prinzip verschenken statt tauschen. Der Tauschring Rostock, wie Daunwatt, hat lange Zeit einen Umsonstladen geführt, der nach dem Prinzip der Warenverschenktage funktionierte. Das heißt, jeder konnte Sachen mitbringen und bis zu 3 Teile mitnehmen. Der Laden wurde im Sinne eines Sozialkaufhauses ehrenamtlich geführt und musste vor einigen Jahren schließen, weil der bis dahin genutzte Raum nicht mehr zur Verfügung stand. Vorteil: An dieser Form des Warentausches können auch Menschen teilnehmen, die keine Mitglieder des Tauschrings sind. Ein weiterer Vorteil: Beim Verschenken muss kein Warenwert in eine wie auch immer geartete Währung konvertiert werden. Wie findet ihr eure Preise bzw. euren Gegenwert beim Warentausch? Lina Altmann vom Batzen-Tauschring Leipzig schreibt, Zitat, viele Tauschringe geben eine Vorgabe, wie viel Zeit etwas wert hat oder in welcher Form auch immer. Wir geben nur die Information, dass eine Währungseinheit 1 Euro entspricht. Bis jetzt sind alle Mitglieder gut damit vorangekommen und konnten sich in vielen Fällen finden. Es lässt außerdem Spielraum zum Handeln. Die gedankliche Brücke zwischen Euros und Talenten löst bei den meisten Tauschringmitgliedern eher Unbehagen aus. Talente sind eben nicht mit Geld zu vergleichen. Tobias Vogler vom Tauschring Elbtal findet, Zitat, eine Brücke zum Euro, 1:1 oder 2 Talente zu 1 Euro, sollte nur im allernotwendigsten Fall herangezogen werden. Am besten ist der Vergleich mit der Tätigkeit, welche ich anbiete. Zum Beispiel, ist mir das Kinderfahrrad 3 Stunden Spanischunterricht wert? Beim Marmeladentausch habe sich beispielsweise ein Gegenwert von 3 bis 4 Talenten pro Glas eingepegelt bei einer Basisvereinbarung von 10 Talenten pro Stunde. Ulrich Scharloff vom Tauschring Hannover sagt, den Preis haben wir geregelt. Die Hälfte darf in Euro, die andere Hälfte muss in Talenten genommen werden. Zitat Ende. Eine Antwort, die mich besonders überrascht hat, denn im Lowi-Tauschring in Münster ist ein Tausch in Euros jenseits Materialerstattung absolut verpönt. Ein Euro-Angebot auf unseren Kommunikationsplattformen führte zu einer Abmahnung und gegebenenfalls vorübergehenden Sperrung des Mitglieds aus der Mailingliste. Allerdings mache ich immer wieder die Erfahrung, dass gerade neue Mitglieder eine Orientierungshilfe suchen und brauchen und gebe ihnen dann die Faustformel an die Hand. Stell dir vor, was du auf dem Flohmarkt für deine Ware haben wolltest und auch bekommen würdest. Und multipliziere es mit dem Faktor 2. Ein Buch oder eine CD wird auf diesem Weg nicht selten für ein Talent abgegeben. Demgegenüber stehen 20 Talente für eine Zeitstunde. Diese Relation zeigt schon, dass es beim Warentausch viel mehr um die ideellen Fragen geht, die Achtung vor der Ware, der Wunsch, Ressourcen zu schonen, als um ein Geschäft. Wer verträumt vor seinem ehemals ach so teuren Sofa steht, das er abgeben möchte und glaubt, er könne dafür hunderte von Talenten schöpfen, wird garantiert enttäuscht werden. Diese Erfahrung wird durch unsere Umfrage bestätigt, denn vielfach wird auch beim Warentausch geschenkt oder ein eher symbolischer Gegenwert genannt. Dr. Astrid Hacker, Zitat, wir finden unseren Preis durch Sympathie. Typischerweise kennt man sich und freut sich, wenn es einen Interessenten für ein eigenes Objekt gibt. Da diejenigen, die etwas abgeben können, es meist ohnehin nicht mehr brauchen, ist die Neigung zu sagen, nimm's einfach mit, groß. Umgekehrt ist derjenige, der den Gegenstand noch verwenden kann, dankbar und in der Regel sehr großzügig. So zumindest habe ich das bisher erlebt. Volker Thielmann, Gib und Nimm Büdingen, sagt, mal zu viel, ganz oft sehr wenig. Und wie organisiert ihr euren Warentausch? Lina Altmann, Batzentauschring Leipzig, schreibt: Seit Anfang 2013 haben wir keine Zeitung, die unseren Mitgliedern zugesandt wird. Die Arbeit hierfür stand in keinem Nutzenverhältnis. Wir sind komplett online und alle Geschäfte funktionieren über unsere Website und auf den persönlichen Treffen zum Stammtisch Tauschrausch sowie unseren vierteljährlichen Tauschmärkten. Über die Webseite und die daran hängende Datenbank werden alle Anzeigen, Angebote und Gesuche verwaltet. Bei eiligen Angelegenheiten bieten wir auch einen Mailingservice an. Laut Tobias Vogler, Tauschring Elbtal, kann bei den Markttagen immer getauscht werden. Dazu gibt es konkrete Markttage wie Büchertausch oder Samen- und Pflanzentauschbörse. Einmal pro Jahr wird auch versucht, einen öffentlichen Warentauschtag für Dresden zu veranstalten. Das funktioniert dann wie ein Umsonstladen, also ohne Talente. Im Letztauschring München gibt es Tauschtische bei Stadtteiltreffen und Festen. Man kann im Tauschcafé tauschen und beim Sonntagsbrunch. Volker Thielmann von Gib und Nimm Büdingen sagt: Über die Webseite Tauschen ohne Geld, also über Anzeigen in unserem Verrechnungssystem oder bei den Markttreffen direkt. Vergleichbar läuft es auch beim Lowi Tauschring in Münster ab. Wir haben eine tagesaktuelle Mailingliste für alle Mitglieder, die sogenannte A- und N-Liste, für Angebote und Nachfragen, sowohl im Bereich Dienstleistungen als auch Waren, Wissen, Ideen. Welche Ideen habt ihr noch, die für andere interessant sein könnten? Hier war die Idee des Warentauschtags, der ja eigentlich ein Warenverschenktag ist, in aller Munde. Tobias Vogler findet: Bei zu wenig Teilnehmern ist das Risiko groß, dass die eigenen Waren keinen Abnehmer finden und man sie wieder mit nach Hause nehmen muss. Das nächste Mal bringt man dann gar nichts mehr mit. So droht es zu versanden. Hier ist wichtig, ein sinnvolles, vielfältiges Angebot mit genügend Teilnehmern zu haben. Dann lieber weniger Termine, aber mit vielen Teilnehmern, anstatt dauernd, aber versandend. Der Warenverschenktag, bei dem garantiert alle Waren Abnehmer haben, weil der Rest gespendet wird, ist da eine tolle Lösung. Auch aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen, weil Menschen einbezogen werden, die nicht zum Tauschring gehören. Ein Mitglied des Letztauschrings München sagt: Die genialsten Erfindungen finde ich Kleidertausch und Tauschtag. Vormittags Flohmarktware mitbringen, nachmittags abholen. Ganz ohne Geld bzw. Tauschmittel. Ein anderer schreibt: Der vorgestellte Warentauschtag auf dem Bad 2011 in Agatha Ried ist eine wunderbare Idee, Tauschsysteme und noch Nichtmitglieder von Tauschsystemen zusammenzubringen. Jeder bringt etwas mit und kann sich dafür etwas holen. Sauber, funktionsfähig müssen die Sachen natürlich sein. Es wird vorsortiert und das, was nicht weggeht, wird wieder mitgenommen. Eine wunderbare Idee, die wir in Büdingen bisher noch nicht umsetzen konnten. Aber wir haben die Idee in lebhafter Erinnerung. Mal sehen, wann das bei uns klappt. Und noch ein spannender Gedanke von Dr. Astrid Hacker. Wir spielen selbst Zentralbank und schöpfen unsere Währung selbst, zum Beispiel als Kunstprojekt, um die verfestigten Glaubenssätze der Finanzwirtschaft in unseren Köpfen ein wenig aufzuweichen. Mit einer Selbstverständlichkeit sind wir daran gewöhnt, dass wir mit Papiergeld, das nichts wert ist, einkaufen gehen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Tauschringmitglieder, die sich mit unseren Fragen beschäftigt haben und uns mit ihren Gedanken und Ideen bereichert haben.
Das war einer der vielen interessanten Artikel aus dem Tauschmagazin, das Andreas Artmann und Dorothee Kerstins herausgegeben haben. Ich sage herausgegeben haben, weil es leider schon wieder der Vergangenheit angehört. Andreas hat die Herausgabe mit der neuesten Nummer 26 eingestellt. Warum und was er weiter für Pläne hat, das sagt er uns in dem Interview nach dem Tauschringsong.
Leben ist geben, wer gibt, dem geht's gut. Tauschen kann jeder, gib und nimm nur Mut. Kuchen backen, Päckchen packen, Rost entfernen, Englisch lernen, Socken stopfen, Teppich klopfen, Kleidchen nähen, Gassi gehen. Leben ist geben, wer gibt, dem geht's gut. Tauschen kann jeder, gib und nimm nur Mut. Herrenschuhe, Wäsche, Tour, Fahrrad flicken, Fußball kicken, Birnen wechseln, Futter häckseln, Auto nutzen, Fenster putzen.
Andreas, du bist ja der Herausgeber des Tauschmagazins gewesen, muss man ja schon fast sagen, weil du möchtest das Tauschmagazin einstellen.
Einstellen stimmt nicht ganz, sondern die aktive Zeit, würde ich das so nennen, die aktive Zeit des Tauschmagazins geht zu Ende. Das Tauschmagazin als Archiv wird zumindest solange ich lebe, weiter bestehen. Ja, weil, wir, Doro und ich, haben ja in der letzten Ausgabe, die Nummer 26, ist ja vor einer Woche erschienen, ausführlich beschrieben, dass das Tauschmagazin für uns persönlich sehr lehrreich war, aber es hat nicht so eingeschlagen, was heißt eingeschlagen, das ist wieder so ein kriegerischer Begriff. Mhm. Es hat nicht so eine Resonanz gefunden, wie wir uns das vielleicht gedacht haben, und haben einfach, ja, gesagt, der Aufwand steht nicht im Verhältnis zum Nutzen, und haben dann entschlossen zu sagen, okay, wir machen das in der Form nicht mehr weiter, weil es einfach auch ein Format ist, was schwierig ist. Also eine Zeitung, wir haben ja richtig eine Zeitung, PDF-Format rausgebracht, die hat halt einfach das Problem, dass sie zu einem bestimmten Termin fertig sein muss. Also sagen wir so, zum Herausgabetermin muss alles soweit sein, und das ist in der heutigen Zeit schwierig, weil sich dann manchmal bei unserer langen Redaktionszeit, weil wir das alles ehrenamtlich machen, Dinge, die ja irgendwie im Juni interessant waren, im August, wenn dann die Zeitung rauskommt, schon gar nicht mehr so interessant sind. Ich denke, das ist ein Aspekt, dass so ein Zeitungsformat schwierig ist. Beispiel Blog. Also, ne, jeder kennt diese Blogs, wo man halt stündlich oder täglich Beiträge bringen kann und so weiter. Das ist ein anderes Format. Einfacher herzustellen. Das war ein Grund, dass wir gesagt haben, dass, ja, so eine Zeitung zu machen, ist viel Arbeit einfach. Jeder, der eine Tauschring-Zeitung macht, weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, so eine Zeitschrift im PDF- und DIN A4-Format zu erstellen.
Ich glaube, das ist auch bei anderen Tauschringen so. Die Leute wollen halt einfach eher eine Rundmail jede Woche mit Anzeigen oder sowas.
Beispiel, ne? Ja, also da, genau, haben wir gemerkt, dass wir einfach das falsch eingeschätzt haben. Dann ein zweiter Punkt, den ich auch, der auch, glaube ich, ne, im Magazin taucht er, glaube ich, im Artikel nicht auf, aber uns ist halt aufgefallen, wir haben gedacht, okay, eigentlich haben wir so eine halbe Sache nur gemacht, weil wenn wir die Zeitung wie früher, die Dagmar Kapell hat die ja ausgedruckt, mhm, und verschickt, da hat man richtig Geld bezahlt und hat die dann ausgedruckt geschickt bekommen, und der Klaus Kleffmann hat das ja auch gemacht. Das ist für ältere Leute interessant, weil ältere Menschen, die nicht so gerne im Internet lesen, die rennen nicht so gerne mit den Tablets rum und lesen dann PDF, sondern die haben lieber was Gedrucktes. Und diese Menschen haben wir auch nicht erreicht, weil wir halt einfach nur ein PDF gemacht haben, ne?
Ja, klar, gab es da nicht genug Abonnenten, oder?
Nein, wir haben das von Anfang an nicht so angedacht, ne? Wir haben dann irgendwann die Idee gehabt, aber wir haben das unterschätzt. Also ich sag mal so, wir haben uns sozusagen halb in der digitalen Welt bewegt, aber nicht wirklich, und haben uns halb in der alten analogen Welt, also gedrucktes Papier, bewegt, aber nicht wirklich. Und das war ein Punkt sicherlich, der einfach aufgrund der Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben halt kein Werbebudget, wir haben also die Möglichkeiten, so eine Zeitung zu promoten, sondern wir hatten gehofft, dass das über die Verteiler geht, aber es ist halt nicht so gelaufen. Es ist bei den Menschen in den Tauschringen nicht angekommen.
Ja, das ist sehr schade. Ja, also ich habe Reklame gemacht, wo es ging, und weiter verteilt die Zeitung, wo es ging, aber das reichte wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und ihr wolltet aber nicht auch ein Druckexemplar herstellen?
Doch, das stand ja in einer Ausgabe drin, das hat anscheinend nur niemand gemerkt. Also ich hatte ein Angebot eingeholt hier, ich hätte für 5 Euro das Exemplar, aber ab 100 Stück, das ist der Punkt, ne? Ab 100 gedruckte Exemplare hätte ich das für 5 Euro in ganz Deutschland versenden können. Das stand auch in einer Ausgabe drin. Es ist halt eben, der Rücklauf ist zu gering gewesen. Aber wie gesagt, es ist halt ein Erfahrungsfeld gewesen. Wir haben sehr viel gelernt, vor allen Dingen, wir haben sehr viel über das Thema Tauschring gelernt, weil wir so gemerkt haben, ja, in Süddeutschland, Mitteldeutschland, Norddeutschland und so weiter, überall wo wir waren, hier in Hamm oder in Schweiz, Tauschen am Fluss, die haben alle ein teilweise total anderes Verständnis von dem, wie Tauschen gelebt wird. Und das hat uns als Redakteure und als Macher der Zeitschrift unheimlich weitergebracht. Und wir haben dann so ähnlich wie bei dem, du sprachst das an im Vorgespräch, dieses Treffen in Nordwalde hat ja nicht stattgefunden, weil die Rückmeldungen waren, wir wollen tauschen. Wir wollen uns vielleicht gerne auch in einem Forum austauschen, aber wir wollen nicht irgendwie durch die ganze Gegend, also durchs Land fahren, viel Geld ausgeben, um uns dann über theoretische Themen auszutauschen. Das ist anscheinend nicht das Thema von den Menschen, die aktuell in Tauschringen sind. Ich sehe das wie ein Gärtner: wenn eine Blume nicht wächst, dann muss man sich, oder eine Pflanze nicht wächst, dann muss man sich entweder eine andere Pflanze suchen oder einen anderen Platz. Oder eine andere Art, die Pflanze zu bearbeiten. Also irgendwie hat es halt nicht funktioniert, ist aber nicht schlimm.
Ja, ich denke, das geht uns allen so. Sobald es irgendwie nur leicht theoretisch wird, dann laufen alle weg.
Och ja, Ja, gut, ja. Kann ich gut verstehen. Für uns ist es schön, wir haben gemerkt, wir haben eigentlich in 4 Ausgaben ein riesiges Spektrum abgearbeitet. Also wir haben Warentausch, ein spannendes Thema. Jetzt haben wir in der letzten Ausgabe Tauschen oder Schenken, was für uns auch so ein bisschen, wir beide, die Doro auch wohl, aber ich noch mehr, wir gehen eher in Richtung mit Schenken zu beschäftigen, so, weil das Tauschen teilweise zumindest in meinem alten Tauschring eher so als schon fast normale, wie soll ich das ausdrücken, schon fast wieder ins normale Wirtschaftsverhältnis zurückgegangen ist und mit Armen und Reichen und mit Schuldnern und so weiter. Und da, das war meine persönliche Intention, war das nie. Ich wollte eigentlich immer was Freiheit schaffen und neue Möglichkeiten eröffnen. Das geschieht ja auch vielfach, aber in der, ja, so wie sich das die Gründer in den 96er Jahren gehofft haben, dass es die Wirtschaft verändert, das hat in Deutschland zumindest nicht stattgefunden.
In kaum einem Land. Mit Schenken, mehr Richtung Schenken gehen, meinst du zum Beispiel auch Verschenkmärkte, also Waren verschenken oder auch Leistung verschenken?
Ja, nee, das ist noch nicht so. Also ich bin da jetzt gerade mit beschäftigt. Also das ist noch nicht so spruchreif, dass ich da jetzt aus dem Lameng drüber reden könnte. Ich beschäftige mich halt, lies den Artikel am besten oder auch alle anderen, die das hören, lies den Artikel Tauschen oder Schenken von Harald Fritz und Andreas Artmann im Tauschmagazin. Da steht schon ein bisschen davon drin, worum es geht. Es geht halt einfach darum, dass manche Tauschringe aus unserer Sicht im Grunde schenken möchten, sich aber aufgrund der Geschichte mit ihren Währungseinheiten noch ein bisschen im Weg rumstehen. Und das ist für mich auch neu, also ich bin da jetzt noch kein Schenkspezi, sondern ich merke, dass mir das Schenken einfach näher liegt, weil es viel mehr Freiheiten bietet und ja, man beim Schenken auf viele, viele Gesetzmäßigkeiten und was da alles ansteht, verzichten können.
In den Tauschringen, wo ich herkomme, in Südbaden, gibt es auch große Verschenkmärkte. 2 jedes Jahr und es funktioniert ganz super.
Was ich gelernt habe, auch im Tauschring bzw. auch durchs Tauschmagazin, wenn ich in die Zukunft gucke, sehe ich, Schenken ist eine tolle Sache. Allerdings kann man erst schenken, wenn man was über hat. Das heißt, die Tauschringe aus meiner Sicht in dem Tauschring, wo ich bin, war mal angetreten, um wirklich was zu verändern, um also mehr Gleichheit und mehr Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Mit Schenken löst man im Moment natürlich nicht die Armutsprobleme, weil schenken kann man erst, wenn man was über hat. Und das ist in Deutschland kein Problem, weil wir leben alle so dermaßen im Überfluss, dass wir überhaupt kein Thema haben zu schenken. Und deswegen, das ist schön, das ist auch gut, weil, so wie Heidemarie Schwermer ja immer gesagt hat, einfach mal anfangen und es ausprobieren. Und ja, aber wenn man dann weiter guckt, mit der Art, wie wir Menschen heutzutage mit Schenken umgehen, kann man nicht wirklich Gerechtigkeit in die Welt bringen. Und das ist für mich im Moment das Zukunftsthema, wie schafft man es, diese Freiheit, die im Schenken liegt, zu verbinden mit einer Verbindlichkeit, dass man aber auch wirklich existenzielle Sachen sozusagen bekommen kann. Das wird die Frage sein, die, glaube ich, wichtig ist in der Zukunft.
Durch die Heidemarie bin ich eben auch darauf gekommen, dass ich lieber verschenke als...
Ja. Apropos Heidemarie, ich weiß nicht, ob das bei dir oder bei euch schon angekommen ist. Heidemarie ist gestorben, ne?
Ja, ich weiß. Ja. Durch Facebook und durch den Günther Winterhalter aus meinem alten Tauschring.
Ja, wollte ich nur sagen. Ja. Und es gibt auch, was heißt zufälligerweise? Wir hatten als Titelthema nämlich einen Artikel haben in der aktuellsten Ausgabe einen Artikel von Heidemarie Schwermer. Und es gibt auch einen Nachruf über sie, weil ich finde auch, ich habe Heidemarie selbst erlebt. Die war hier in Münster zum Bundestreffen 2004. Die ist wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Frau.
Ja, ich habe sie ja auch persönlich kennengelernt über Rudi Eichenlaub, der mit ihr zusammen gewohnt hat im Lebenshaus in Heitersheim. Und sie war auf einem der Regionalfeste im Markgräflerland. Da habe ich sie interviewt und persönlich getroffen.
Ja, da gibt es auch einen schönen Film jetzt über sie, Living Without Money, also auch teilweise...
Ja, den habe ich auch schon gezeigt in unserem Tauschring.
Ja, gut, das ist so, ja. Sowas steht auch im Tauschmagazin, der Link, wo man das Video findet und so weiter, das steht da drin. Ja, okay, also ich will noch mal betonen, wir bereuen nichts. Also wir haben diese Zeit Tauschmagazin sehr gerne gemacht, weil es unheimlich lehrreich war und das unheimlich viel Spaß gemacht hat, diese ganze Vielfalt zu entdecken. Und es ist einfach, ja, am Ende ist es eine pragmatische Entscheidung. Die Resonanz oder der Rücklauf stand eben nicht im Verhältnis, weil wir haben wirklich viel Arbeit da reingesteckt. Ich meine, das sieht man auch.
Ja, das sieht man auch, ja.
Super Ausgaben und wir haben teilweise so 40, 50, 80 Stunden in eine Ausgabe gesteckt und das ließ sich so auf Dauer nicht durchhalten. Naja, aber es ist ein schönes Projekt und für mich ist wichtig, ich habe jetzt so ein bisschen Archivarbeit angefangen. Das steht in meinem Magazin gar nicht drin, weil es sich danach erst entwickelt hat. Ich habe jetzt auf der Tauschmagazin-Seite findet man alle Zeitungen, die es jemals zum Thema Tauschen gegeben hat. Das heißt, die komplette Tauschsystemnachrichten von 1996 bis 2002, die komplette Tauschmagazin-Ausgaben von 2002 bis 2016 und sogar das Tauschblick habe ich auch die Erlaubnis bekommen von der, oh, der Name fällt mir nicht ein, aus Ulm. Entschuldigung, aber der Name ist mir entfallen. Auf jeden Fall, es gibt eigentlich alle Tauschzeitschriften, also bundesweite Zeitschriften, keine Tauschring-Zeitschriften, die mir bekannt sind, sind da auf der Seite kostenlos zum Download. Und das macht mir Spaß, weil ich merke, wenn jemand jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren zum Thema Tauschring was arbeiten will, der findet auf der Seite eine Menge Material. Und das ist ja nicht weg. Also ja, das ist das, was uns freut, indem das im Internet ist, ist es ja nicht verloren, sondern ich glaube, dass eben manch einer das Tauschmagazin erst in zwei Jahren entdeckt und ist ja nicht schlimm, weil das ist das Schöne bei geschriebenen Sachen, dass die halt dauerhaft sind. Die stehen zur Verfügung und wir freuen uns natürlich, wenn irgendjemand damit was anfangen kann. Das ist im Grunde noch ein schöner Abschluss, dass es da das Material einfach, ja, so lange wie es geht. Ich habe da sogar einen Nachlass geschrieben, weil einige mich angesprochen haben, der Rolf Schröder zum Beispiel, den er wahrscheinlich auch kennt aus Bremen.
Ja, ja, klar.
Wie das denn sei, wenn ich mal weg bin, dann habe ich gesagt, ja, ist eine gute Idee. Das ist geregelt. Das heißt, es gibt drei mögliche Erben vom Tauschmagazin, also von der Webseite, damit diese Sachen erhalten bleiben. Und wenn die alle ablehnen, dann landet das beim Institut für Soziologie in Münster, weil ich finde, diese Informationen, die gehören der Welt und nicht mir persönlich. Und deswegen habe ich dafür auch gesorgt, finde ich auch wichtig, sowas zu machen, dass es möglichst lange zur Verfügung steht.
Jetzt noch zu dir persönlich, bleibst du weiter Mitglied im Tauschring, oder?
Ich bin schon im August 2014 aus dem Tauschring ausgetreten.
Ah, du bist schon ausgetreten.
Ja, aus meinem Tauschring, weil so unser Tauschring, muss man dazu sagen, ist halt, ja, der war problematisch, ist zu hoch gegriffen, aber er nennt sich lokale Wirtschaftsinitiative, ist aber eine Nachbarschaftshilfe. Mhm. Und so gibt es immer wieder das Problem, dass die Menschen kommen und denken, es ist eine lokale Wirtschaftsinitiative, aber in Wirklichkeit ist es Nachbarschaftshilfe. Und dann, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es ist ein großer Verein mit 250 Mitgliedern, da gibt es einen Datenschutzbeauftragten. Es gibt einen riesen Verwaltungsapparat und damit natürlich auch viel Reibereien.
Ja,
spätestens als die Diskussion über Arme und Reiche im Tauschring angefangen hat, habe ich gemerkt, nee, das ist nicht, also darum ging es mir nie, sondern es ging mir darum, sozusagen so, ja, Kreativität, Austausch möglich zu machen und das, ja, es wurde immer schwieriger. Also es gab dann auch Mobbing und so Sachen, das kennen ja andere Tauschringer auch.
Naja.
Irgendwann Menschen auftauchen, die ganz komische Gedanken haben und dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe mich zurück. Am Anfang habe ich mich nur aus dem Vorstand zurückgezogen und dann habe ich gemerkt, ich kann mich nicht so weit distanzieren, weil ich halt auch sehr intensiv an LOWI mitgearbeitet habe. Ich komme da eigentlich nicht so weit von weg, dass es mir egal ist. Und dann bin ich ausgetreten, nicht weil ich böse bin, sondern weil ich für mich persönlich einfach Distanz haben wollte. Weil in dem Tauschring drin habe ich dann doch immer wieder, wenn ich gemerkt habe, ah, da geht irgendwas nicht, dann habe ich mich eingemischt und dann habe ich gedacht, ich brauche einfach eine Pause.
Mhm.
So, und das war wirklich, wie gesagt, ich bin im Tauschring nicht böse, sondern es war für mich wichtig, dass ich einfach mal Abstand bekomme. Und das hat mir gut getan, ich habe mich um andere Sachen kümmern können. Mal sehen, zwischendrin kommt der Gedanke, dass ich irgendwann vielleicht auch wieder eintrete, aber dann eben mit einem ganz anderen Abstand und nicht mehr so, als Vorstand ist man halt mittendrin, du kennst das, man hat immer was zu tun und man will auch irgendwie was bewegen und so, aber das...
Ja, ich bin selber ja auch in der Leitung und es ist immer eine schwere Gratwanderung.
Ja.
Man wird von allen Seiten angegriffen, es will keiner den Posten übernehmen.
Ja, ja.
Gell?
Ja.
Aber man wird von allen Seiten angegriffen, ja.
Ich habe im Ressourcentauschring wirklich Sachen gelernt, weil Klaus Kleffmann war ja früher echt verhasst. Und ich habe ihn aber nach kurzer Zeit verstanden, weil ich war auch kurz davor, in die Tischkante zu beißen. Weil das waren es nicht viele, aber es gibt Menschen, die wollen wirklich, die wollen haarklein bestimmen, wie was geht. Aber wenn man sagt, ja gut, dann engagiere dich doch, dann haben die keine Zeit. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, das mag ich gar nicht. Ne?
Ja, das mag ich auch nicht.
Exzessive Bestellen nach dem Motto, nein, ich will nicht nur grün, ich will grün in mit lila gepunktet, aber dann am Dienstagabend um 19.43 Uhr. Und dann oben auf dem Eiffelturm. Solche also richtig Ansprüche stellen, bis zum Gehtnimmer und selber leider nichts dazu beitragen. Und dann habe ich gelernt, hauptsächlich im Ressourcentausch, dann zu sagen, das sind alles ehrenamtliche Sachen, wo man sich sozusagen in seiner Freizeit engagiert und dann arbeitet man entweder zusammen oder eben nicht.
Ja. Genau. Und dann lieber eben nicht, da hat man wenigstens seine Ruhe.
Ja, gut.
Wenn es gar nicht anders geht.
Ich habe mir einfach abgewöhnt, manche Menschen sind nicht kooperativ. Und das ist Tauschringe sind ein Gemeinschaftsprojekt und wenn du dann Menschen hast, die nicht im Mindesten eine Kooperationsbereitschaft haben, dann ist das schwierig.
Ja, das ist schwierig. Für mich soll Tauschring halt auch Spaß machen, weil das ja meine Freizeit ist, die ich da reinstecke.
Ja, okay, gell? Dann sei dir empfohlen, guck dir mal das Konzept von Unna an. Die Doro war ja da, die war schier begeistert.
Ja, okay. Ja,
ganz kurz beschrieben, Unna macht das so, die treffen sich, ich weiß nicht, ob die jedes Monat ein Treffen haben, aber quartalsmäßig haben die ein Treffen, da wird erst kurz organisiert, aber alle, verstehst du, da kommen von 80 Leuten, kommen 65 Leute, da gibt es eine Stunde Organisationsfragen, dann wird gegessen, dann gibt es einen Tauschrausch und dann wird getanzt und so. Und die dann Doro so, ja, und was macht ihr mit euren Minuskandidaten und so? Wieso? Wenn jemand zweimal nicht zum Treffen kommt, dann wird er aus der Liste gestrichen. Und wenn er wiederkommt, dann wird er wieder reingenommen. So, und die haben alle einen Riesenspaß, weil die nicht diesen Geldcharakter, das muss bis auf jeden Cent ausgeglichen sein, sondern sagen, nee, es geht um Austausch. Und wenn dann einer mit Minus austritt, ja mein Gott, was soll's, ne? Und wenn dann irgendwie nicht alle Bedürfnisse von allen befriedigt werden, weil da ein paar Talente fehlen, ja, dann lassen wir uns was einfallen. Also die nehmen das mehr locker. Und das hat mich total inspiriert. Das war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Ausgabe vom Tauschmagazin, der Bericht über Unna. Und da habe ich gedacht, ja, die haben aber, wie gesagt, 3/4 bis 95% der Mitglieder sind auf den Treffen da. Da muss man schauen, weil unser Verein schafft es mittlerweile mit 250 Mitgliedern 8 oder 9 Mitglieder auf die MV zu locken. Und dann, ja, ich glaube, da kann man was ablesen. Also ich will das nicht bewerten, aber das mag dann jeder selber entscheiden, was ihm lieber ist. Also ich habe lieber einen bunten Haufen von 60 Leuten, die wo dann auch mal, pff, ja, da muss man mal drüber reden, da ist einer weg und der hat ein paar Talente abgezockt, ja gut. Aber die sind im Kontakt und haben Spaß und ja, wenn ich dagegen unsere Veranstaltung denke, wo es wirklich, so wie bei Politikern, stundenlange Diskussionen über Paragraphen und so.
Oh, furchtbar.
Ja, gut.
Naja, klar, ich kenne das, ja.
Ich bin da sehr frei, wer das möchte, kann das gerne tun, aber ich glaube, dass eben, das macht es unattraktiv. Das heißt, diese großen Dinger, die werden, die Mitglieder wollen nicht mehr, weil sie das Ganze diskutieren, das bringt ja nichts beim Tauschen. Der Vorstand will auch nicht mehr so richtig, weil er viel Arbeit hat, aber nirgendwie, niemand schätzt es wert. Da ist ja auch niemand, der sagt, hey Vorstand, toll, wie du das machst, sondern die sind dann ja auch, die wollen ja auch noch dies oder das oder jedes, was noch anders laufen soll und so, ja. Und von daher, ich finde es sehr lehrreich, zum Beispiel für mich über das Tauschmagazin zu lernen, wie einfache Methoden es gibt, so ein Ding zu organisieren. Und das ist okay. Und darum ging es immer, dass andere Menschen da reingucken und sagen, oh, Unna macht das so, die machen das so, die machen das so. Und das finde ich toll, weil das macht Spaß. Dann gucken wir doch lieber in diese Richtung.
Ja, da werde ich gleich mal in deinem Tauschmagazin in dem Archiv kramen und den Artikel raussuchen und mich dann mit Unna mal in Verbindung setzen.
Ja, ich meine ernst, weil auch andere, das ist unheimlich spannend, zu gucken, wie andere Tauschringe das machen, weil die...
Ja.
Diese Lebendigkeit, die da haben, doch unser Tauschverein ist ja dann, das hat Doro auch im Abschiedsbrief jetzt in der letzten Ausgabe geschrieben, jetzt ist unser Vorstand nach Unna gefahren, aufgrund, weil irgendein Mitglied diesen Beitrag gelesen hat und den so lange drauf gedrungen hat, dass der Vorstand jetzt nach Unna fährt und sich anguckt, wie die das da drüben machen.
Ja.
Das finde ich natürlich, das freut uns, weil was auch immer daraus geschieht oder was daraus entsteht, das Schöne ist, wenn Menschen mal über den Tellerrand rausgucken und sagen, ey, guck mal, die machen das ganz anders und ich würde mich total freuen, wenn irgendwann nächstes Jahr ich höre, oh, Lovi, die haben den ganzen Verein aufgelöst und die haben Spaß.
Ja,
weil die mit dem ganzen Vereinsgericht und den ganzen, unglaublich, du kennst das mit Satzung und weh, du hast nicht richtig eingeladen, dann gibt's schon wieder einen Rüffel und dann musst du eine Tagesordnung abarbeiten und bla bla bla, du musst unheimlich viele Sachen machen.
Ja, das ist aber extrem.
Ja, das ist aber Vereinsrecht, ne?
Naja, klar.
So,
und nur, ich bin ja auch in einem ganz großen Tauschring, wir haben 860 Mitglieder, aber wir sind kein Verein.
Ja.
Eben aus diesem Grund, um den ganzen Verwaltungsüberbau zu sparen.
Okay.
Dann
kommen die anderen Fragen, wie es in, ich sag gar keine Namen, weil ich habe das ja schon so oft erlebt in einer...
Ja, ich habe das auch schon von anderen gehört.
Dann Tauschring zerlegt, weil dann hast du das Problem, wer hat die Macht? Weil die 6 Leute auch sagen, wir sind der Tauschring und so, aber ist alles müßig.
Da bin ich ja jetzt gespannt auf dein nächstes erfolgreiches Projekt.
Ja, erstmal mache ich ein bisschen Pause. Ja, schauen wir mal, was passiert.
Ja.
Nächste Woche bin ich in der Schweiz auf dem Tauschforum zu dem Thema Zukunft des Tauschens.
Und hier einige wichtige Termine der nächsten Zeit. 11.12.6. Streetlife, Stand des Tauschrings. 16.6. von 18 bis 20 Uhr im Selbsthilfezentrum Westendstraße 68, Stadtteiltreffen Westend. 2.7. 14 Uhr. Sommerfest Moorvilla, 3.7. von 11 bis 14 Uhr, Café Wildwuchs, Werkhaus, Frühstückstreffen und am 5.7. von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im alten Servicezentrum Deißer Straße 37 Stadtteiltreffen. Das war die Juni-Sendung des Let's Tauschring München. Durch die Sendung führten diesmal Dorina, Lutz und Sabine, die sich bei euch fürs Zuhören bedanken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.